Jede Product Ownerin und jeder Product Owner stellt sich sicherlich die Frage, wie man Produkte entwickelt, die die eigenen Kunden auch lieben. Und genau dieser Frage widmen sich in der heutigen Podcast-Folge Ulf Schubert und Dominik Winter. Ich wünsche dir viele neue Impulse für deine eigene Arbeit.
Ab und zu wollen wir von unseren Produkten, die wir entwickeln, auch stolz erzählen können. Und damit wir voller Stolz von unserem eigenen Produkt sprechen können, sollte dieses Produkt auch von den Kunden geliebt werden. Dementsprechend sprechen wir heute über das Thema, wie wir eigentlich Produkte entwickeln können, die unsere Kunden lieben. Und da haben wir einen passenden Experten für aufgetrieben. Dafür habe ich den Ulf an meiner Seite. Hallo Ulf.
Hi Dominik.
Ich will sofort in das Thema, weil ich habe richtig Bock. Aber magst du dich vielleicht vorher nochmal all den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gern. Mein Name ist Ulf Schubert. Ich bin seit vielen Jahren, jetzt fast 24 Jahren im UX-Bereich unterwegs. Habe mal irgendwann mit Produktdesign angefangen und beschäftige mich jetzt ganz im Wesentlichen eigentlich mit UX-Organisationen, also Organisationsentwicklung, Reifegradentwicklung und solchen Themen.
Wie war es gerade? Ich habe voll Bock. Das Thema, wie bauen wir eigentlich ein Produkt, das unsere Kunden und Kundinnen so lieben können. Ich glaube, bevor wir da so richtig rein können, wie wir das machen können, würde ich gerne mit dir einmal drüber sprechen, was da eigentlich so die Herausforderungen sind. Was sind Herausforderungen, die du siehst, wenn es darum geht, Produkte zu bauen, die Menschen lieben können?
Das ist eine gute Frage. Und ich würde sie gerne mit einer Geschichte beantworten, die ich sozusagen selber erlebt habe in meiner Vergangenheit. Also ich habe Design studiert und habe dann irgendwann angefangen mit Selbstständigkeit und mit meinen ersten Projekten und habe dann gedacht, okay, mit Design rette ich jetzt irgendwie die ganze Welt. Und dann hatte ich den ersten Auftrag. Aus heutiger Sicht würde man sagen, boah, da hast du es ja nur aufgehübscht, aber der Auftrag war, ne, sorg dafür, dass du über Icons das Produkt besser machst. Und dann habe ich mich reingekniet und habe ein schönes Icon-System gebaut für das Produkt. Und wenn ich so im Nachgang auf dieses Thema drauf gucke, auf dieses Projekt, was wir damals gemacht haben, damals habe ich wirklich geglaubt, ich ändere was am Produkt und ich mache das wirklich besser und die Leute lieben das danach. Heute würde ich sagen, nee, du hast überhaupt nichts geändert. Du hast es tatsächlich nur aufgehübscht, du hast ein paar andere Symbole reingemacht, du hast vielleicht ein bisschen dafür gesorgt, dass man schneller findet, wo man klicken muss, aber es hat nicht den Unterschied gemacht, ob Menschen das Produkt lieben oder nicht. Und ich würde sagen, die größte Herausforderung ist es, die verschiedenen Anforderungen, die du erfüllen musst, oder die verschiedenen Bedürfnisse und Erwartungen, die Anwenderinnen und Anwender an einem Produkt haben, in eine gute Balance zu bringen. Also dieses, was mir passiert ist, so du kommst aus einer Profession, jetzt bei mir Design, und kommst dann natürlich mit deinen Designwerkzeugen und sagst, und ich mache jetzt mit meinen Designwerkzeugen alles richtig. Und dann am Ende lieben die Leute das Produkt. Und das ist tatsächlich meine Erkenntnis, dass das in den meisten Fällen nicht reicht. Und das gilt nicht nur fürs Design, sondern das gilt auch für die Technik, das gilt für die Fachlichkeit. Das gilt im Grunde für jede Disziplin in der Produktentwicklung. Es geht nicht darum, eine Sache perfekt zu machen, sondern viele Dinge auszubalancieren.
Und das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es darum, ich sag mal jetzt, das Produktdesign, also das Gestalten eines Produktes, breiter zu denken als das reine visuelle Gestalten, sondern so holistischer. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Na, das sowieso. Also wenn du jetzt mal rein auf Produktgestaltung drauf schaust, Produktgestaltung heißt ja nie nur das Visuelle, sondern es ist immer auch das Interaktive. Aber ich würde tatsächlich auch dafür werben, das noch deutlich breiter zu sehen, als nur auf diese interaktive oder visuelle Produktgestaltung. Weil im Grunde geht es doch darum, dass Menschen Produkte dann lieben, wenn sie ihre Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen. Das heißt im Grunde, wenn wir darüber sprechen, wie wir eigentlich Produkte entwickeln, die erfolgreich sind, müssen wir genau über diese beiden Punkte nachdenken. Was erwarten Menschen und was brauchen Menschen eigentlich von diesem Produkt oder welche Bedürfnisse haben sie? Und dann heißt eigentlich Experience Design zu schauen, was muss ich tun, um diese Bedürfnisse zu erfüllen und diese Erwartungen zu treffen oder idealerweise sogar zu übertreffen. Weil immer dann, wenn wir Erwartungen übertreffen, das wissen wir aus dem eigenen Erleben, dann hat es tatsächlich auch einen begeisternden Effekt.
Wenn wir jetzt so ein bisschen verstanden haben, dieser begeisternde Effekt, der entsteht, wenn Erwartungen halt übererfüllt sind oder ich sage auch mal eine positive Abweichung der Erwartungshaltung, also wo wir irgendwie vielleicht auch positiv überrascht werden oder wie auch immer. Ich würde das gerne auch so ein bisschen in den Kontext setzen, dass wir für verschiedene Produkte ja auch verschiedene Anbieter haben. Das heißt, es gibt immer eine Art Konkurrenzdruck auf dem Markt, in der Wahrnehmung, in der Nutzungszeit und im Fokus. den es da so gibt. Wie siehst du die Differenzierungsmöglichkeiten, die wir als Organisation haben, dadurch unterstützt, gefördert oder vielleicht auch einfach nur verändert?
Ich würde sagen, in der heutigen Experience Economy, wie man es so schön nennt, ist genau das der wesentliche Punkt, sich differenzieren zu können. Also wenn du sagst, also mein früher, wenn du mal jetzt mal 20 Jahre zurückdenkst, da gab es noch die Möglichkeit, sich durch technischen Fortschritt zu differenzieren. Ich weiß nicht, als wir angefangen haben damals, entweder du warst in der Lage, eine bestimmte Art von Webservice zu bauen oder du warst es halt nicht. Oder du warst in der Lage, eine bestimmte Software in Skalierung anzubieten, weil du halt ein Rechenzentrum hattest oder halt nicht. Heute ist das irgendwie alles viel schnelllebiger geworden. Wenn ich heute ein Rechenzentrum baue, dann gehe ich zu einem der großen amerikanischen Hyperscaler, drücke auf den Knopf, dauert 5 Minuten, habe ich ein Rechenzentrum. Ich habe es ein bisschen überspitzt formuliert, aber dieses sich durch technische Vorsprünge oder fachliche Vorsprünge differenzieren zu können, ist halt einfach wirklich unglaublich schwer. Du musst halt unglaublich schnell sein, damit das gelingt. Und eine richtig gute Differenzierung am Markt ist im Grunde, wenn du schnell genug in der Lage bist, zu erkennen, welche Bedürfnisse existieren eigentlich und die besser als der Wettbewerb erfüllen kannst. Und wenn es dir dann auch noch gelingt, die Erwartungen deiner Kundinnen und Kunden zu übererfüllen, dass du sozusagen diesen Begeisterungsmoment hast, dann hast du Word of Mouth, du hast ganz viele Leute, die darüber erzählen, wie toll das ist. Das Produkt macht das, was es soll, es hilft mir total und es ist auch noch so toll, indem, wie es meine Erwartung übertrifft, damit kannst du dich differenzieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich durch Technik oder andere Sachen nicht auch differenzieren kann, nur dieser Punkt ist, also dieses Ganze, sich durch Technik differenzieren zu wollen, ist halt heute nur noch in der kurzen Zeit möglich. Du musst halt verdammt schnell sein, wenn du das machen willst. Zumindest in den meisten Branchen. Es gibt sicherlich auch noch Branchen, wo das heute immer noch funktioniert, aber in den meisten geht es darum, genau auf Bedürfnisse und Erwartungen zu gucken, sich darüber zu differenzieren. Und im Grunde differenzierst du dich dann dadurch, wie schnell du in der Lage bist zu erkennen, wo Bedürfnisse untererfüllt sind, wo auch Erwartungen vielleicht nicht getroffen werden. Also das ist genau das, wo man dann den Unterschied machen kann am Ende.
Lass uns auch gleich nochmal so genauer darüber sprechen, wie gehe ich eigentlich jetzt dabei vor, weil ich glaube, das schreit schon so ein bisschen nach diversen Ansätzen, die man hier gut diskutieren kann. Du hast jetzt gerade gesagt, so ein technischer Fortschritt, der kann zwar funktionieren, aber hält nicht ewig. Wie sieht's denn mit Designvorsprung aus? Weil ich kenne die eine oder andere Organisation, die sich in den letzten 10 Jahren auch tatsächlich durch visuelle Gestaltung, aber auch der Gestaltung von Erlebnisfaktoren und so weiter versucht hat, auf dem Markt zu differenzieren.
Ich glaube, visuelle Gestaltung ist etwas, damit kannst du dich auch differenzieren, aber meistens nur für einen kurzen Moment, weil visuelle Gestaltung nutzt sich relativ schnell ab. Vor allen Dingen, wenn ein bestimmter Gestaltungstrend, das setzt heute das erste Unternehmen drauf, dann fangen die anderen an, okay, das ist eine coole Sache, machen wir auch. Und dann duplizieren sich bestimmte visuelle Gestaltungsstile durch eine gesamte Branche oder durch einen gesamten Markt und dann nutzt es sich ab. Das ist dann immer so der Grund, wenn ich sage, ich habe ein Geschäftsmodell, wo ich regelmäßig darauf angewiesen bin, dass meine Kundinnen und Kunden die Produkte neu kaufen, dann kannst du das nutzen, um so das Gefühl von Neuartigkeit, von Innovation ein Stück weit zu triggern und genau diesen, diesen Weg zu gehen. Tatsächlich als alleinigem Punkt über visuelle Gestaltung gehen zu wollen, würde ich heute sagen, ist tatsächlich schwierig. Also wenn das Teil von so einer Verkaufsstrategie ist, wo man sagt, nee, ich erneuere immer mal ein Stück weit mein visuelles Erscheinungsbild, um es modern zu halten, so wie du es bei der Markenentwicklung auch machst, wohl dosiert, gut überlegt, wo macht das Sinn, dann kann man das tatsächlich tun. Aber es ist nicht so stark, wenn du jetzt das mal vergleichst mit, ich schaff's, ein neues Bedürfnis zu erfüllen, was vorher noch niemand geschafft hat. Das kann dir wirklich einen Riesenvorsprung bringen, das kann dich richtig differenzieren, das kann Menschen dazu bringen, ein anderes Produkt, was sie vielleicht für was Ähnliches einsetzen, nicht mehr zu nutzen und deins zu verwenden. Eine reine visuelle Gestaltungsveränderung schafft das, zumindest mal im Produktbereich, weniger. Wenn wir jetzt über Kunst sprechen oder Mode, ist das wieder was anderes. Aber im digitalen Produktbereich ist visuelle Gestaltung wichtig, aber es ist nicht so stark differenzierend und auch nicht so dauerhaft differenzierend, wie das zum Beispiel die Erkennung und Erfüllung von Bedürfnissen sein kann.
Wenn ich dir so zuhöre, dann kriege ich so einen Impuls, gar nicht mal so sehr aus von mir selbst raus, sondern eher aus so der Erfahrung mit meinen Coaches, Mentees und Leuten, die in meinen Trainings und so weiter hocken. Die schreien jetzt dann nämlich dann in der Regel alle direkt nach Methodik, nach Tools, nach Techniken, die ich jetzt irgendwie bräuchte. Und damit würde ich jetzt gerne übergehen zu, wie gehe ich eigentlich dabei vor, also ein Produkt so zu gestalten. Brauche ich dafür jetzt einfach mehr Methodik oder womit fange ich an, was brauche ich?
Ja, die Frage nach der Methodik ist ja im UX-Bereich immer eine sehr schöne und gern genommene. Wir lieben ja alle unsere Methoden, ich auch. Und tatsächlich, was mich momentan sehr begeistert, ist eigentlich ein sehr spielerischer Umgang mit den UX-Methoden, die wir heute haben. Ist im Grunde momentan begeistert mich sehr stark das ganze Thema Product Discovery als genereller Ansatz, weil es ein relativ einfacher Ansatz ist, wo man sozusagen vier Fragen hinterherläuft. Und eine davon ist, welche Bedürfnisse gibt es denn überhaupt? Was will ich denn für ein Bedürfnis erfüllen? Wie muss es sein, dass es verstanden wird? Kriege ich das überhaupt umgesetzt? Und kann ich damit meine geschäftlichen Ziele erreichen? Und das hört sich total einfach an, aber wenn du dann genau dahinter guckst, sagst, okay, wie kriege ich denn raus, was ein gutes Bedürfnis ist? Und dann können wir wieder mit der Batterie der UX-Methoden kommen, mit Jobs to be done und mit Fokusgruppen und mit Diskussionsrunden und was weiß ich, was uns da alles so einfällt. Aber im Grunde, es geht ein Stück weit weg davon zu sagen, es ist die Methode, die das Wichtige ist, sondern es geht hin zu vier einfachen Fragen, wo du sagst, okay, das sind die vier Fragen, die dir dabei helfen, die Dinge in Balance zu bringen. Und dann kommt als nächstes der Punkt, okay, jetzt musst du gucken, was kann dein Team eigentlich gerade in dieser Phase für eine Methode gebrauchen? Vielleicht ist es Jobs to be done. Vielleicht ist es aber auch eher, dass der On-Site-Visit, wo du zu Kundinnen und Kunden fährst und einfach zuguckst und beobachtest, was sie tatsächlich dort gerade brauchen, wo der Schuh drückt. Also es ist sehr viel flexibler im Methodeneinsatz, als das vielleicht noch in der Vergangenheit war, wo man gesagt hat, Mensch, da gibt es doch diesen HCD-Prozess und das läuft dann so Schritt für Schritt genauso ab. Ich glaube, das ist Da ist nicht, also der Stein der Weisen geht, es liegt tatsächlich irgendwo darin, dass du schnell genug in der Lage bist zu lernen und schnell genug dich anpassen zu können. Und die Methoden sind mittlerweile eher ein Mittel zum Zweck und das finde ich sehr gut so. Sie sind weiterhin wichtig, auch dass man sie sinnvoll durchführt, oder auch in einer Art und Weise, dass sie tatsächlich gute Ergebnisse liefern. Aber der Einsatz ist tatsächlich viel flexibler, als das noch in der Vergangenheit war, zumindest in meinem Gefühl. Deswegen finde ich diesen Ansatz sehr schön tatsächlich.
Du hattest jetzt gerade gesagt, schnell lernen und auch anpassen können. Was sind so deine Empfehlungen? Was müssten wir machen, gerade jetzt Richtung Product Management, Product Ownership etc., wenn es darum geht, dass wir schneller lernen können sollten und uns besser anpassen können?
Ich glaube, es sind zweierlei Ausrichtungen. Ein ganz wesentlicher Punkt, den würde ich mal mit dem Begriff Kundenkompetenz bezeichnen. Also dieses, ich muss ein Stück weit bereit sein, ins Gespräch zu gehen, möglichst in den Kontakt zu gehen, zu beobachten, zu fragen, zu lernen, und zwar direkt von den Menschen, die meine zukünftigen Kundinnen und Kunden sind. Das ist wichtig, das auch auf einer persönlichen Ebene zu tun, was nicht nur darum geht, zu verstehen, was das Problem ist, sondern ein Stück weit auch Empathie dafür zu entwickeln, ein Stück weit ein Gefühl dafür, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und das lässt sich nicht so gut in Zahlen packen. Dieses Empathie, dieses Gefühl von Betroffenheit, ich habe das schon mal erlebt, ich weiß, was das bedeutet, wenn man im zum Beispiel B2B-Kontext irgendein Problem hat, das ist etwas, das kann ich nicht durch einen Bericht oder irgendein Zahlenwerk zum Tragen bringen. Also diese eine Geschichte, Kundenkompetenz oder die Empathie für Kundinnen und Kunden, ist, glaube ich, der eine wesentliche Punkt fürs Lernen. Der zweite ist ein datenbasierter Ansatz. Früher war es im UX-Bereich so, dass wir gesagt haben, okay, wir merken, da ist irgendwas komisch, da ist, es entwickelt sich irgendwas, lass uns mal eine Studie machen. Dann haben wir uns überlegt, was für einen Fragebogen wir bauen, dann haben wir den Fragebogen gebaut, dann haben wir 2, 3 Wochen Feldzeit gehabt, dann haben wir es schön ausgewertet und nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal 8 Wochen, manchmal auch 12 Wochen, gab es dann das Ergebnis. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, wo wir uns verändern müssen, dass nämlich im Grunde Produktteams, dieses Lernen ist nicht mehr phasenweise, sondern es ist dauerhaft. Im Grunde baust du einen kontinuierlichen Datenstrom an Kundenfeedback, dass du auf Basis dessen, was du aus dem Kundengespräch, aus deiner Kundenkompetenz heraus gelernt hast, wo du sagst, okay, da setzen wir mal an, da könnte was sein. Und dann nutzt du einen kontinuierlichen Feedbackstrom Nutzungsdaten, um zu sehen, liege ich damit richtig, ja oder nein. Und wenn du dann 3 Dinge in Kombination rechnen kannst, nämlich was machen die Kundinnen und Kunden mit meinem Produkt? Wie empfinden sie das? Und was heißt denn das wirtschaftlich für uns? Wenn du das im Zusammenhang betrachten kannst, dann kannst du ziemlich schnell gucken, an welcher Ecke muss ich hier eigentlich ansetzen, um tatsächlich ein Produkt erfolgreicher zu machen. Und wenn du das als kontinuierlichen Strom hast, als Lernbasis sozusagen, dann kannst du auch tatsächlich immer wieder durch neue Experimente Dinge rausbringen, gucken, wie verändern sich die Zahlen, wieder neue Dinge rausbringen. Also du bist in so einem kontinuierlichen Lernkreislauf drin. Das sind so, glaube ich, die 2 wesentlichen Punkte, wo sich was verändern könnte.
Und ich würde jetzt gerne auf die 3 Sachen, die du gerade genannt hast, ne, mit dem wie erleben Sie das, wie nutzen Sie das und so weiter eingehen. Diese drei Fragen, die du gestellt hast, was ist so deine Empfehlung oder auch eine gute Erfahrung einfach, die du gemacht hast, wie man das machen kann?
Also du kannst es auf der einen Seite kannst du es technisch total perfekt machen. Es gibt ganz viele Tools, die dir das ermöglichen, wo du einfach sagst, ich kaufe mir eins von den großen Customer Experience Management oder Experience Management Tools oder Journey Management Tools, die das tatsächlich dir so eine Art Datenpipeline zur Verfügung stellen mit den verschiedenen Sensoren, die du brauchst. Kann man machen. Praktisch ist das aber relativ kuddelmuddelig, weil gerade um diese Verbindung dieser drei Daten und Töpfe sozusagen rechnen zu können, brauchst du vor allen Dingen in größeren Unternehmen sehr viele Menschen, die da mitmachen müssen. Du musst auch wissen, ob es diese Daten überhaupt gibt. Du musst wissen, was diese Daten eigentlich bedeuten. Und das ist in der Praxis ist das oft sehr schwierig. Also du läufst ganz oft Daten hinterher, hast dann irgendeine Häufigkeitszählung von irgendwas, guckst dir dann an und denkst, ja, ich habe jetzt gefunden, woran ich festmachen kann, was Kundinnen und Kunden tun. Schaust genau hin, wie die gemessen wird und stellst fest, nee, kann ich dann doch nicht nutzen, hilft mir jetzt gerade nicht. Deswegen wäre meine Empfehlung, klein und hemdsärmlich zu starten. Also im Grunde irgendein Befragungssystem zu nehmen, einfaches, wo ich sozusagen einfache Feedback-Buttons oder Feedback-Möglichkeiten in Produkten schaffen kann, sowas wie geht's denn dir damit gerade, also ein CSAT-Score, sowas oder 5-Star-Rating, ein Freitextfeld und viel mehr ist da gar nicht drin. Und damit fängst du schon mal an, Dinge einzusammeln. Und ein Stück weit dann auch damit zu lernen, mit diesen Daten zu arbeiten. Und dann kommt so Schritt für Schritt, kommen dann Dinge dazu, sowas wie du brauchst irgendwie Anonymisierungsdienst, wenn du mit bestimmten Bereichen arbeitest, jetzt zum Beispiel bei mir. Wir müssen Kundenfeedback regelmäßig oder laufend eigentlich anonymisieren, damit wir es verarbeiten dürfen. Dann kommt was dazu, dass du irgendwie ein Dashboard brauchst, dass du es den Teams zugänglich machst. Und so kommt Schritt für Schritt, baust du eine analytische Pipeline auf, die es dir dann ermöglicht, genau diese Information an die richtige Stelle zu bringen. Und ich würde es auch aus einem zweiten Grund, nicht nur aus der Machbarkeit, sondern auch aus dem Nutzen auf diese Art und Weise machen, weil im Grunde geht es ja darum, dass die Teams in der Lage sind zu lernen. Und dann muss ich auch selber lernen, wie muss ich denn die Daten eigentlich aufbereiten und wohin müssen die denn tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, damit tatsächlich die Menschen und damit das Team was damit anfangen kann. Was kann dir passieren? Du hast ein tolles Dashboard, drückst das einem Produktteam in die Hand und das Team sagt, ja, okay, keine Ahnung, was das heißen soll. Brauchen wir nicht. Und damit hast du das Ziel nicht erreicht. Und vielleicht wäre es, wenn du es ein bisschen anders aufbereitest, wenn du ein bisschen anders mit den Daten umgehst, dann würde es dem Team viel, viel mehr helfen.
Das ist für mich soweit nachvollziehbar. Du hattest jetzt eben auch mal gesagt, Menschen müssen das Produkt halt letztendlich auch lieben, ne? Und müssen dafür auch kaufen wollen. Was sind nach deiner Erfahrung her da Ansätze, um zu erkennen, dass Menschen das Produkt kaufen wollen, aber nicht unbedingt, dass sie es auch wirklich kaufen? Ich finde, dieses Wollen ist vielleicht nochmal so ein bisschen spezieller. Also ist, weil, warum ich das frage, es gibt immer wieder Situationen, wo wir Produkte bauen, die müssen Menschen benutzen. Da ist zum Beispiel diese Selektion gar nicht so stark, die das hinterher dann verwenden. Wenn du aber sagst, wir gehen mehr in das Richtung, sie müssen es auch kaufen wollen, also sie müssen auch was dafür geben wollen. Wie machst du das vielleicht fest? Oder verrenne ich mich gar selbst da?
Naja, ich glaube, damit rutscht man, glaube ich, so ein bisschen in den philosophischen Bereich und das, wo mein Herz als Designer natürlich höher schlägt, weil im Grunde möchte ich immer, dass Menschen die Produkte, die ich gestalte, kaufen wollen, weil sie ihr Leben besser machen. Das ist ja so ein Grundziel, was du hast, wenn du zumindest Design studierst, wird dir das mit in die Wiege gelegt, das möchtest du eigentlich immer erreichen. Und dann musst du manchmal feststellen, dass es vielleicht im B2B-Bereich gar nicht so ist, dass unbedingt die Menschen, die das kaufen, dann auch die sind, die es benutzen. Und dann ist dann die Frage, wer muss hier eigentlich wollen? Müssen es die Käuferinnen und Käufer dann eigentlich wollen oder müssen es die Anwenderinnen und Anwender wollen? Ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, wie gut muss ein Produkt sein, dass es jemand wirklich haben will, das ist schon eher tatsächlich eine philosophische Diskussion. Und ich würde es immer wieder runterbringen auf diesen Punkt. Ich glaube, wenn du Bedürfnisse erfüllst, egal ob jetzt im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext, bist du viel näher dran an diesem, das möchte ich unbedingt haben, weil es einen wirklichen Nutzen für mich am Ende hat. Und wenn du es dann auch noch schaffst, dass sie es so sehr wollen, dass sie sich auch noch früh morgens um, keine Ahnung, 5 mit dem Zelt vor deiner Firma aufbauen und sagen, ich möchte die erste Person sein, die dann die App herunterlädt, komisches Szenario, aber das mit dem Zelt macht heute keinen Sinn mehr. Aber früher hat man sich zumindest nochmal angestellt, um Produkte kaufen zu können. Das findet ja heute fast nicht mehr statt. Bestellst du die einfach und dann werden sie dir zugeschickt. Also wenn du noch auf diesen Punkt kommen willst, ich glaube, dann da spielt noch viel mehr mit rein, auch ein Stück weit, wie geschickt das Marketing funktioniert und wie du sozusagen die Spannungskurve aufbauen kannst. Aber ich würde gucken, lieber auf diesen Punkt zu kommen, Bedürfnisse zu erfüllen, Erwartungen zu übertreffen, weil dann kriegst du automatisch dieses andere Erzählen begeistert davon und habe ich dieses Produkt benutzt und das war so toll und es hat mir geholfen und ich spare jetzt so und so viel Zeit oder es ist jetzt so und so viel besser. Das wäre das, wonach ich streben würde, anstatt dieses, okay, sie wollen unbedingt dieses Produkt kaufen. Weil wie gesagt, das ist dann schon bitter. Also kann man bei einem guten Glas Wein drüber diskutieren.
Gut, heute nicht, aber zu späterer Stunde vielleicht gerne wieder. Du hattest jetzt gerade mal Bedürfnisse reingeworfen. Wenn ihr jetzt Bedürfnisse erhebt, also irgendwie erfahrt, was sind denn Bedürfnisse der Menschen, die das Produkt kaufen oder auch nutzen wollen oder sollen? Wie kann ich mir das in der weiteren Arbeit vorstellen? Werden dann zum Beispiel auch, wir sind ja hier vor allem auch für agiles Product Management und so weiter unterwegs, werden dann quasi immer Bedürfnisse singulär betrachtet und versuchen, jetzt machen wir ein Merkmal des Produktes speziell, um dieses Bedürfnis zu erfüllen? Oder werden die Sachen im Product Backlog nach den Bedürfnissen verschlagwortet oder kategorisiert oder ähnliches? Oder wie findet das auch in so Priorisierungsprozessen, in Dokumentationen und so weiter statt?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist das Bedürfnis immer der Ausgangspunkt. Das heißt im Grunde, wenn bei uns neue Vorhaben starten, ist für mich die Frage, gibt es für dieses Vorhaben überhaupt ein Bedürfnis? Also ist überhaupt die Chance da, dass wir damit bei irgendeiner Person einen Nutzen stiften? Das heißt im Grunde, das Bedürfnis an sich landet erstmal nicht im Backlog, sondern es geht erstmal darum zu gucken, okay, wir schauen uns jetzt bei in unserem Fall, schauen wir uns den Arbeitsprozess an, gucken, was ist eigentlich zu tun, was wir, wie ich vorhin schon mal so ein bisschen eingestreuselt habe, wir arbeiten mit Jobs to be done, weil das passt für den B2B-Kontext am besten. Du guckst halt danach, was müssen die Menschen eigentlich tun und lernst so Schritt für Schritt erstmal, wo sind denn tatsächlich die Jobs, die es zu erledigen gilt. Und dann guckst du danach und fragst, wie gut kannst du denn diesen Job eigentlich heute erledigen und wie wichtig ist der für dich? Und damit hast du zumindest mal so eine Einordnung. Ist das jetzt etwas, wo man sagt, ja, das ist so ein Mussbedürfnis, das muss halt einfach machen, weil es halt wichtig ist und weil es ein gewisses Potenzial mit sich bringt. Das, was für uns aber tatsächlich spannend ist, wenn es um die Entscheidung neuer Vorhaben geht, sind die untererfüllten Bedürfnisse, wo wir genau darauf gucken und sehen, okay, das ist irgendwie total wichtig, aber die Zufriedenheit ist nicht hoch. Du merkst einfach, das müssen sie alle machen, aber alle mögen es einfach nicht. Und das ist dann so ein Punkt, wo du ansetzen kannst. Und ab dann geht es ein Stück weit weiter, wo es dann darum geht, erstmal zu ergründen, was steckt denn eigentlich dahinter, was heißt das eigentlich konkret, das zu tun? Und dann bist du eigentlich im Product Discovery und versuchst herauszufinden, wie du es eigentlich machen musst, damit du es halt bauen kannst, damit am Ende das verstanden wird, dass es am Ende sich auch rechnet. Das ist so eine klassische Discovery-Arbeit. Und das dann wiederum landet im Backlog. Wo du dann auch tatsächlich drauf arbeiten kannst. Was wir jetzt bei uns machen, ist natürlich noch ein Stück weit auch diese Bedürfnisse zu verwenden, dass wir sie nachvollziehen können. Das heißt, wir taggen die dann schon, sodass wir ein Stück weit gucken können, welche Work-Items zahlen jetzt hier eigentlich auf was ein, woran sind wir gerade. Aber das ist eher was fürs Controlling. Das Team braucht das eigentlich nicht. Weil im Grunde für das Team ist schon klar, die haben den Themenkomplex, der ist klar, das eine Bedürfnis oder die mehreren, also die Jobs sozusagen, die wichtig sind, aber die heute nicht so doll laufen, die sind sowieso schon im Fokus. Das heißt, für das Team muss ich es nicht nochmal irgendwo hinschreiben. Sondern da geht es halt wirklich darum, okay, was müssen wir jetzt eigentlich genau tun, um die anderen drei Fragen aus dem Product Discovery beantworten zu können.
Auf die drei anderen Fragen kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich würde eine Frage nur gerne vorher reinwerfen. Das Thema Bedürfnisse, jetzt kann ich ja entweder gucken, ob ich ein Bedürfnis noch besser erfülle, als wir es bisher schon machen. Du hattest gerade das hat mich getriggert, gesagt, vielleicht ist ein Bedürfnis auch untererfüllt. Wo liegt da euer Fokus? Liegt euer Fokus in der Regel eher dabei, ein Bedürfnis noch besser zu erfüllen oder eher dabei, Bedürfnisse, die untererfüllt sind, erstmal auf ein Minimum zu kriegen, das ihr so aus Perspektive der Menschen, die das Produkt nutzen, braucht?
Also ich würde mal sagen, das ist eine reine, also die Antwort ist eine rein betriebswirtschaftliche, die ich dir darauf geben mag. Weil im Grunde, es gibt so Mussbedürfnisse, wo du weißt, das ist etwas, das ist den Menschen wichtig und das läuft heute gut. Also das sind Dinge, die muss auch ein neues Produkt können, wenn du in einem bestimmten Themenumfeld unterwegs bist. Und dann gibt es Dinge, wo du sagst, ja, die sind nicht so ganz wichtig, aber die Zufriedenheit ist hoch. Und jetzt kannst du im Grunde da weiter rein investieren. Es wird dir aber nicht viel bringen, weil am Ende die Zufriedenheit ist okay. Es ist aber auch nicht wichtig. Das heißt, wenn du da versuchst, die Zufriedenheit jetzt auf die letzten 20% nach oben zu drücken, wird das niemanden hinterm Ofen hervorlocken, weil es ja nicht so ein wichtiges Thema ist. Das viel Spannendere ist, darauf zu gucken, auf die wichtigen Dinge, die untererfüllt sind, weil die These ist, dort ist der Schmerz so groß, dass die Menschen bereit sind, etwas zu kaufen. Bei dem anderen, sie haben ja was. Es ist doch okay, es funktioniert doch. Und es ist auch nicht so wichtig. Also da ist nicht so viel Kaufpotenzial da, wie wenn du jetzt auf die Themen drauf guckst, was jetzt ein Muss-Bedürfnis und auch ein untererfülltes Bedürfnis ist. Also Muss darfst du halt nicht ignorieren. Sonst hast du nämlich irgendwann auch ein Problem. Aber die Untererfüllten, das sind die, wo tatsächlich neues Umsatzpotenzial zu suchen ist. Deswegen würde ich es tatsächlich aus dieser wirtschaftlichen Sicht beantworten.
Gut, verstanden. Jetzt hast du gesagt, das war eine von den vier Fragen. Welche der anderen drei Fragen wollen wir als nächstes mal anschauen? Welche spielt bei euch da als nächstes eine große Relevanz?
Naja, die für mich immer am spannendsten ist, die zweite ist für mich immer am spannendsten, wenn es um dieses Thema geht, wie kriegen wir das denn jetzt so umgesetzt, dass es am Ende verständlich ist? Weil das hat so verschiedene Dimensionen, so von ich gucke auf das Produkt, ich gestalte die Produktoberfläche, aber auch ich schaue auf den Prozess, ich schaue auf die Journey, dass das in sich verständlich ist, was muss ich hier eigentlich tun, was kommt hier wann. Das ist so die Frage, die für mich immer sehr spannend ist, da genau drauf zu gucken. Und dafür Dinge auszuprobieren und zu gestalten. Aber wie gesagt, nicht nur mit diesem, wir gucken halt darauf, dass wir die Heuristiken einhalten für die Oberflächengestaltung, sondern im Wesentlichen, wo ich das Produktgestaltung im Einzelnen, aber eben auch in Kette sozusagen, in der Reihung der Journey. Das ist das, was es für mich dann spannend macht.
Wenn ihr euch so eine Journey anschaut, schaut ihr euch dann auch genauer an, wie so die Erwartungen, Bedürfnisse bei diesen einzelnen Journey-Steps sind? Oder wie kann ich mir das an der Stelle wieder vorstellen?
Ja, also im Grunde, wir hatten es ja vorhin vom Lernen im Team und das ist für mich im Grunde ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf beginnt ganz am Anfang, wenn ein Team sich überlegt, wie sieht eigentlich unser User Journey aus, dann gehört auch die Überlegung dazu, was erwarten denn die Kundinnen und Kunden oder die Anwenderinnen und Anwender eigentlich in meiner User Journey an welcher Stelle? Diese Überlegung hat nämlich tatsächlich einen guten Hintergrund, einen wichtigen Hintergrund, weil auch in der Journey gilt es, die wichtigen Punkte herauszufinden, weil da gibt es auch Punkte, wenn die schief gehen, da passiert in der Regel nichts. Und es gibt aber auch Punkte, wenn in der Journey da was schief geht, dann wird das richtig schlimm und hat nachher auch Auswirkungen, die wirtschaftlicher Natur sind oder eben auf die Gesamtzufriedenheit. Und das kannst du relativ gut über die Erwartungen herausfinden. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn du zum Beispiel in der B2B-Journey unterwegs bist und baust jetzt zum Beispiel eine User-Journey für ein Produkt, dann kommt immer irgendwann dieser Fall, du hast ein komplexes Produkt, dann kann auch mal was schief gehen. Und dann ist halt die Frage, wie reagierst du dann als Unternehmen drauf? Und das ist so ein neuralgischer Punkt. Wir nennen das dann Key Moment oder Moment of Truth, kann man auch dazu sagen, wo du weißt, wenn du an diesem Punkt, also wenn jemand ein Problem hat mit einem Produkt, das Produkt funktioniert gerade nicht so, wie es muss, aber wenn du dort schnell helfen kannst, dann kannst du tatsächlich einen positiven Impact auf die Kundenbeziehung haben, auf Zufriedenheit. Du kannst aber auch, wenn du schlecht drauf reagierst, nämlich zum Beispiel gar nicht, weil deine Hotline überläuft, kannst du alles kaputt machen. Das kann dann dazu führen, dass dein Kunde, deine Kundin sagt, also weißt du was? Nie wieder. Das möchte ich nicht. Und das hilft, also das erkennst du, wenn du auf die Erwartungen schaust, für diesen Moment, was für Erwartungen habe ich denn da? Wie schnell muss mir denn geholfen werden? Das kriegst du gut raus, wenn du genau auf diese Brille aufsetzt und dir das halt auch genau mit überlegst und anschaust im ersten Schritt. Und wenn du dann die Schleife schließt am Ende und sagst, ich habe dann tatsächlich in der Sensorik, wenn ich frage, wie war es denn? Also du hast jetzt genau diesen Moment, es ist was schiefgegangen, jemand ruft im Service an, dann schickst du danach die Befragung raus, im Sinne von diese zwei Fragen mit 5-Star-Rating und dem Freitextfeld. Wie zufrieden sind Sie denn damit? Fragst vielleicht noch nach, wie gut haben wir Ihre Erwartungen getroffen und kriegst dann dein Feedback zurück, dann hast du einen Lernkreislauf. Du siehst dann sozusagen, wir haben uns am Anfang mal in der Konzeption überlegt, das hier könnte ein Moment of Truth sein. Die Erwartungen könnten die hier gewesen sein. Und du lernst dann aus der Praxis heraus, wie es denn wirklich ist. Und dadurch kommst du in so ein kontinuierliches Arbeiten, weil wenn du das nächste Mal über die Journey nachdenkst, hast du schon wieder Informationen aus der realen Nutzung und kannst dann tatsächlich mit Echtdaten an die nächste Konzeption rangehen und weißt dann noch besser, wo dann sozusagen die Key Moments liegen in der Journey.
Das klingt total nachvollziehbar und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einem Team dabei hilft, wenn man so eine Journey gerade erlebt, ne, so wie du es jetzt gesagt hast, mit es gibt irgendwie einen Fall, wo ich mich halt an der Hotline wenden muss und so weiter, an welchen Stellen habe ich welches Bedürfnis, dass man auch gleichzeitig so ein bisschen mehr Empathie haben kann gegenüber den Menschen. Und ich mag es ja zum Beispiel dann auch bei dem ein oder anderen User Research einfach sämtliche TeamkollegInnen mit reinzunehmen. Und wenn es nur hinter der Glasscheibe ist oder jetzt eben remote bei so Sessions oder es gibt auch bei einigen Callcentern die Möglichkeit, zum Beispiel in so ein Telefonat reingeschaltet zu werden oder das Aufgezeichnete, ne, für Schulungszwecke, wir kennen das alle, da einfach mal reinzuhören, um selber zu erleben, was das, was wir hier mit dem Produkt gemacht haben, auch bei den Menschen da draußen eigentlich bewirkt.
Das, ich finde den Punkt, den kannst du nicht oft genug unterstreichen, weil ich glaube, das macht einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Wenn du ein Team hast, was Empathie für die Anwenderinnen und Anwender oder Kundinnen und Kunden hat, sich in die Situation wirklich hineinversetzen kann, weil es das mal selber erlebt hat. Das macht einfach einen enormen Unterschied, wie wenn du nur rein theoretisch darüber diskutierst, was das jetzt eigentlich für eine Bedeutung hat, wenn du es so oder so machst. Das ist deswegen dieses vor Ort gehen, zugucken, zuhören, das finde ich unfassbar wichtig. Gehört auch in meiner aktuellen Tätigkeit bei der DATEV mit dazu, dass wir Programme aufsetzen, die einfach genau das unterstützen. Wie stellst du genau diesen Kontakt her? Wie bringst du Menschen da in Kontakt sozusagen miteinander und tust ein Stück weit auch die Ängste überbrücken, die damit verbunden sind? Weil es ist nicht so, dass jede Person in einem Unternehmen jubelschreiend auf einen Kunden oder auf eine Kundin zurennt und sagt, yeah, cool, ich will mal mit der Person reden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für manche ein ziemlicher Schritt ist, das zu tun. Weil da gibt es so Ängste, Sorgen, Dinge, was mache ich denn, wenn der Kunde oder die Kundin mich einfach kritisiert dann dafür? Und dann hilft es auch nicht so sehr zu sagen, naja, deswegen gehst du ja hin, dass du dir das anhörst, weil das macht es dann irgendwie auch nicht besser. Deswegen hilft es ein Stück weit, also nicht Programme oder Angebote, Weiterbildungsangebote drumherum zu bauen oder ein Format, eine Veranstaltung drumherum zu bauen, die das erleichtern, in dieses Gespräch zu kommen, in diesen Kontakt zu kommen, sich es anzugucken, damit diese Empathie entstehen kann, damit du auch wirklich gut einschätzen kannst, was ist jetzt hier eigentlich Sache. Also ich würde es einfach nur nochmal dick unterstreichen. Ich finde das echt super, super wichtig.
Ja, ich teile das ja. Ich teile das ja. Es gab noch zwei Fragen. Vielleicht magst du die noch mal ganz kurz zu umreißen.
Du meinst die Product Discovery Fragen? Mhm. Na gut, wir haben die Frage danach, können wir es überhaupt bauen? Und wir haben die Frage, bringt es uns wirtschaftlich was? Und ich glaube, die Frage, können wir das bauen, ist zumindest mal in meinem Umfeld, die meisten Produktentwicklungsteams haben mit der Frage keine Probleme. Zumindest, wenn nicht das Team so drauf ist, wie es manchmal jetzt gerade zu erleben ist, wo jemand sagt, okay, und das macht dann die KI. Ich glaube, wenn ein gut aufgestelltes Produktteam wird sehr gut in der Lage sein, Experimente aufzusetzen, um herauszufinden, ob sie das bauen kann. Ich habe es jetzt gerade mit als Beispiel angeführt, weil manchmal kommt mir das so in Accelerator-Programmen so unter, dass halt Gruppen dann irgendwie eine Geschäftsidee ausarbeiten und dann sagen sie, ja, und dann kommt hier die KI und dann macht die das. Wo ich jedes Mal denke so, oh, was habt ihr für eine Vorstellung, was das eigentlich kann? Das ist da kein Zauberer, wo man einfach sagen kann, komm hier, ich tue irgendwas rein, dann kommt hier Zauberei irgendwie raus. Genau, aber ich glaube, das ist, also die technische Machbarkeit ist im Grunde einfach wirklich ein Prototyping, ausprobieren, Dinge zusammenstöpseln. Und in der Regel sind das am Anfang auch wieder eher hemdsärmliche Herangehensweisen, wo du erstmal guckst, ob es überhaupt irgendwie geht, denkbar ist, du näherst dich dem. Normalerweise schmeißt man es dann nochmal weg und fängt nochmal von vorne an.
Du hattest eben einmal beispielsweise gesagt, so der technische Fortschritt, ne, irgendwie, ne, Vorsprung durch Technik wird immer kürzer. Und ich glaube, im gleichen Maße, wie diese Verkürzung durch den Vorsprung in den letzten 10 Jahren oder so aufgekommen ist, oder in den letzten 20, kann man auch länger ziehen, desto eher haben wir jetzt auch die Situation, dass gar nicht mehr die Frage ist, ist das technisch machbar? Sondern vielmehr eher sehe ich das bei mir immer, ist das technisch sinnvoll? Also, weil du kannst gefühlt irgendwie alles machen. Es ist halt immer eine Frage, willst du das investieren dafür? Jetzt merken wir mit KI wieder mal wieder sehr stark, finde ich. Na, wir können das machen, aber ob das so hilfreich ist, wissen wir nicht. Ne? Also zum Beispiel, wenn bestimmte Sachen die KI übernehmen soll, die aber kein so Standardmuster irgendwie haben und du musst die sehr oft nachkorrigieren, dann ist ja die Frage, ob sich der Aufwand eigentlich lohnt.
Das ist, finde ich, eine gute Frage. Und ich würde sie sogar noch ein Stück weiter ziehen, weil gerade mit KI, das ist ein schönes Beispiel. Und zwar, wir hatten diese Fragestellung bei dem Thema Anonymisierung. Jetzt kannst du natürlich Anonymisierungsdienst bauen, der komplett alles über ein Sprachmodell macht. Der sozusagen herausfindet, wo sind irgendwelche personenbezogenen Informationen, irgendwelche Steuernummern, was auch immer, Beraternummern oder irgendwas. Und das kannst du mit einem Sprachmodell reintrainieren und kannst gucken, dass es das möglichst sauber erkennt. Kannst du machen, wenn du jetzt aber nur ganz kurz einen Schritt weiter denkst und überlegst, wie viele Grafikkarten müssen dafür laufen, um diese eine Frage da ordentlich zu beantworten, was das also auch für einen Nachhaltigkeitsimpact hat, was dafür ein technischer Aufwand notwendig ist, um das hinzukriegen. Man könnte auch tatsächlich sich die Frage stellen, geht es nicht auch einfacher, nämlich weil Steuernummern halt nun mal immer ein bestimmtes Muster haben. Also kannst du einfach regelbasiert diese Dinger vorher rausfiltern, sodass du den Einsatz dieser teuren und nicht besonders nachhaltigen Technologie KI genau darauf fokussierst, dass okay, das ist das Einzige, was uns hier helfen kann, also lass uns das nehmen. Aber diese Frage danach, ist es sinnvoll, genau diese Technologie zu nehmen, die finde ich total wichtig und richtig. Und erlebe auch, dass es in vielen Teams immer, oder nicht immer, sondern ein zunehmendes Verständnis dafür gibt, dass es eben nicht immer nur eine Wahl gibt für eine Technologie, sondern dass das immer auch verschiedene Facetten hat. Und dann sind es nicht nur Nachhaltigkeitsdinge, die man anguckt, sondern vielleicht auch Login-Aspekte, also sowas wie, wenn ich jetzt auf diese Technologie setze und mein Produkt wirklich erfolgreich wird, was passiert denn dann? Hält die das aus? Wie gehen die Lizenzmodelle mit? Oder fliegt mir das dann irgendwann um die Ohren, weil dann der Hersteller XY dann sagt, ach, das machst du mit meiner Technologie wunderbar, dann erhöhe ich jetzt mal den Preis um 50, 100%, 500%, keine Ahnung, du kannst ja nicht weg. Du hast ja bei dir eingebaut. Also über solche Aspekte muss man sich ja auch Gedanken machen. Und das erlebe ich aber auch tatsächlich zunehmend, dass das in die Köpfe mit hineinkommt.
Und das geht auch so ein bisschen Richtung schon der vierten Frage mit dem Finanzen und so weiter. Also ist das finanzierbar? Oder wie hattest du es eben genannt?
Finanzierbarkeit ist ein Punkt. Mir geht es eigentlich eher um die Erreichung der geschäftlichen Ziele. Weil am Ende muss ja was rumkommen bei. Wir machen das ja alle nicht zum Spaß, doch vielleicht schon, aber ein bisschen Geld verdienen ist auch nicht schlecht, sagen wir es mal so. Und Unternehmen brauchen auf jeden Fall zusätzliches Geld, um überleben zu können. Also von daher, es geht um die Erfüllung von geschäftlichen Zielen, klar.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon so ein bisschen was gehört von dir rund um das Thema, wie man Produkte entwickeln kann, die Menschen lieben. Ich möchte ja hier nicht rausgehen, ohne dass du den anderen, die uns heute hier vielleicht zuhören, den einen oder anderen Tipp mit dir geben kannst, womit sie denn im Zweifelsfall auch einfach anfangen können. Was wäre so ein Tipp, den du mitgeben kannst?
Ich glaube, das sind jetzt Dinge, die ich schon gesagt habe tatsächlich. Der erste Punkt ist, sich bewusst Zeit zu nehmen für das Entstehen von Empathie für Kundinnen und Kunden. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, vor Ort zu gehen, zuzuhören, zuzuschauen. Und der zweite Schritt ist genau der, diese Perspektive zu erweitern, hin in Richtung, wie können wir eigentlich Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen und das tatsächlich als einen Akt des Ausbalancierens zu verstehen. Weil diese Antwort auf, wie erfülle ich dieses Bedürfnis, wird nie nur sein, eher weil wir es halt technisch so und so lösen oder weil wir es fachlich so und so lösen oder weil wir es gestalterisch so und so lösen. Das wird immer ein Sammelsurium aus verschiedenen Aspekten sein. Also im Grunde die Sicht da ein Stück weit zu weiten und ein ganzheitlicheres Verständnis sich anzueignen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, das ist eine ganze Menge, das man auch erstmal verarbeiten muss, was du uns heute erzählt hast. Eine Menge Sachen, die man anders machen kann. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich hoffe, dass ihr aus der heutigen Folge den einen oder anderen Impuls mitnehmen könnt, euer Produkt so zu bauen, dass die Menschen, die das Produkt dann hinterher verwenden oder eben auch kaufen, das mit einem besseren Gefühl machen, mit einem besseren emotionalen Zustand, am besten sogar mit dem Gefühl von Liebe. Danke, Ulf, dass du heute bei uns warst.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest, hier zu sein.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.